Schönen guten Tag, Herr Balbach.
Guten Tag aus Berlin.
Die Situation sieht verfahren aus. Südkorea bricht alle Gespräche ab. Nordkorea antwortet mit einer aggressiven Erklärung. Beide Staaten versetzen ihre Armeen jetzt in Bereitschaft. Wie ernst muss man das alles nehmen? Immerhin sind ja beide Staaten offiziell im Kriegszustand.
Also die Situation ist sicherlich ernst. Das Ausmaß des Konfliktes ist beunruhigend. Ich sehe jedoch noch nicht eine unmittelbare Kriegsgefahr, da dies den Interessen der beiden Staaten und vor allem der beiden Staatsführungen einfach diametral entgegenstehen würde und letzten Endes keinen strategischer Nutzen aus einem Kriegsfalle in welcher Weise auch immer für keine der beiden Seiten entstehen würde. Insofern wäre meine Einschätzung, dass die Situation sicherlich sehr ernst ist und durchaus ein Wendepunkt in den innerkoreanischen Beziehungen mittelfristig darstellen kann. Aber ich sehe doch keine unmittelbare Kriegsgefahr.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum Auslöser. Es scheint ja nicht bestreitbar zu sein, dass Nordkorea dieses südkoreanische Kriegsschiff versenkt hat. Das bestätigen zumindest internationale Ermittler auch. Nach wie vor behauptet Nordkorea aber, nicht verantwortlich dafür zu sein. Wie muss man das deuten?
Es fehlen natürlich die genauen Informationen aus dem inneren Machtzirkel in Nordkorea, sodass man hier relativ schnell im Bereich der Spekulation ist. Aber ich sehe es doch so, dass wenn Nordkorea verantwortlich ist für diese Tat, dass diese Entscheidung hierfür nicht aus den obersten Führungsriegen gekommen ist, denn dann könnte man ein anderes Verhalten der nordkoreanischen Führung erwarten. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass im Falle einer bewussten Entscheidung der obersten Führung auch dementsprechend ein Medienecho in Nordkorea anders ausgefallen wäre. Im Sinne von beispielsweise, ich sage es jetzt mal lapidar, Propaganda-Aktionen im Sinne von, ja, dass man die eigene Überlegenheit versucht herauszustellen, beziehungsweise die eigene militärische Kampfbereitschaft betonen würde. All das ist nicht der Fall. Das spricht eben dafür, dass es nicht von oberster Ebene entschieden wurde und dass es vielleicht, und das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation, aber danach sieht doch einiges aus, dass es vielleicht so ist, dass die Entscheidung beispielsweise auf einer unteren militärischen Ebene getroffen wurde und die Militärs nicht nur in Nordkorea, sondern überall denken und handeln natürlich anders, als das Politiker tun.
In der Reaktion auf diesen Vorfall ist es ganz klar so, dass die USA Südkorea den Rücken stärken, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken. China hingegen steht, wenn auch als einzige Supermacht, hinter Nordkorea. Da China aber Vetorecht hat im Weltsicherheitsrat, scheint ohne die Chinesen nichts zu gehen. Wie wird sich da die Supermacht verhalten?
Also es ist meines Erachtens ein generelles Missverständnis, von dem häufig gesprochen wird, nämlich dass der Schlüssel der Lösung der Nordkorea-Problematik, sei es die Nuklearproblematik oder andere Fragen, in Peking liege. Es ist sicherlich richtig, dass China einen gewissen Einfluss auf Nordkorea hat, nicht zuletzt aufgrund der massiv angestiegenen wirtschaftlichen Abhängigkeit Pjöngjangs von Peking. Es trifft jedoch nicht zu, dass China dazu in der Lage wäre, ja sozusagen das Verhalten Nordkoreas unmittelbar zu beeinflussen. Hierfür spricht nicht zuletzt auch die Entscheidung Nordkoreas, in regelmäßigen Abständen beispielsweise Raketentests oder wie 2006 zum ersten Mal und im vergangenen Jahr wieder passiert, zwei Atombombentests durchzuführen. Oder eben auch der gegenwärtige Chonan-Fall spricht hierfür. Also nichtsdestotrotz wird Kim Jong-il die chinesische Führung über diesen Vorfall unterrichtet haben. Und hierfür spricht nicht zuletzt auch die überraschende Peking-Reise von Kim Jong-il in diesem Mai 2010. Doch China wird meines Erachtens primär darum bemüht sein, den Chonan-Fall als Ereignis der innerkoreanischen Beziehungen zu betrachten. Das heißt, dass über den Chonan-Fall eben beispielsweise nicht die weitere Entwicklung der 6-Parteien-Gespräche mit beeinflusst werden soll.
Muss man vielleicht auch diese Tendenz von chinesischer Seite sich eben nicht einzumischen oder zu sehr einzumischen in das, was Sie als innerkoreanische Konflikte möglicherweise betrachten, vor diesem Hintergrund, dass wenn man sich rein geografisch einfach mal die Region anguckt, wenn wir uns Nordkorea da wegdenken von der Landkarte, dann stünden 30.000 US-Soldaten direkt an der chinesischen Grenze. Also könnte man ja möglicherweise auch vermuten, China braucht dort Nordkorea.
Natürlich, also der nordkoreanische Staat ist natürlich eine Art Pufferzone für die chinesische Führung Und nicht zuletzt deshalb hat natürlich die chinesische Führung ein übermäßig großes Interesse daran, dass der Status quo aufrechterhalten wird und dass es letzten Endes auch zu keinen kriegerischen Auseinandersetzungen auf der koreanischen Halbinsel kommen würde. Denn dies, wie Sie richtig sagen, würde nicht nur die Gefahr für die chinesische Seite in sich bergen, dass sozusagen US-amerikanische Truppen an der eigenen Grenze stehen, sondern darüber hinaus natürlich auch die ganz große Gefahr der Flüchtlingsströme aus Nordkorea nach China nach sich ziehen könnte. Genau daran ist China natürlich nicht gelegen und es wird versuchen, diese Situation, wenn überhaupt, dahingehend zu beeinflussen, dass man eben auch weiterhin für Nordkorea sozusagen die Tür offen halten wird. So muss man ja auch schon recht schnell feststellen, dass ein kooperations- und dialogwilliges Südkorea für die nordkoreanische Führung gegenüber der eigenen Bevölkerung weitaus schwieriger zu rechtfertigen und zu verkaufen ist als die gegenwärtige Situation, in der sozusagen die alte Propagandamaschine jetzt wieder angeworfen werden kann und vom bösen Nachbar Südkorea, der unter sozusagen Bevormundung der USA stünde, all das wird jetzt wieder heraufgeholt und wieder beschworen. Und das ist natürlich, wenn man sich die Natur des Regimes anschaut, durchaus einfacher zu argumentieren als umfassende wirtschaftliche, soziokulturelle oder humanitäre Kooperationsprojekte mit dem Süden.
Wie muss man denn derzeit überhaupt die Lage im Inneren Nordkoreas einschätzen? Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass der Vorfall möglicherweise auch Ursachen haben könnte in einem Dissens zwischen Militär und Staatsführung oder sei es nur eine mangelnde Kommunikation. Ist es also vielleicht so, dass, wenn man immer nur auf diesen Führer Kim Jong-il schaut, gar nicht das wirkliche Problem Nordkoreas betrachtet?
Also ich würde schon sagen, dass die Machtkonzentration von Kim Jong-il nach wie vor immens ist und es sieht auch so aus, darauf deuten die Hinweise zumindest hin, dass seine Machtposition auch weiterhin gesichert ist. Das bedeutet nicht, dass der Prozess der Machttransformation, welcher derzeit im Gange ist in Nordkorea, zweifelsohne ganz ohne Probleme ablaufen wird. Und das bedeutet auch nicht, dass die gegenwärtigen Strukturen, wie sie bestehen, einen solchen Vorfall wie den Jonan-Fall jetzt nicht auch verschärfen könnte, weil wir wissen, dass in Nordkorea die Kommunikationslinien eben immer nach oben laufen. Das heißt, es wird möglich versucht zu verhindern, dass eine vertikale Kommunikation stattfindet, sodass sozusagen alle wichtigen Informationen immer nur nach oben gehen. Und daraus entstehen natürlich auch, wie Sie richtig sagen, durchaus ganz banale Kommunikationsprobleme. Was wir wissen ist, dass Kim Jong-ils Amtsführung sich genau an diesem Punkt auch ein bisschen von seinem Vater unterscheidet. Denn Kim Jong-il hat bereits früh damit begonnen, die Machtposition des Militärs sukzessive auszubauen. Das bedeutet nicht, wie häufig behauptet wird, dass die Partei, die Koreanische Arbeiterpartei in Nordkorea, heute kein ernstzunehmender Machtfaktor mehr sei. Es bedeutet jedoch, dass sich die Zuständigkeiten grundlegend verschoben haben. Und heute steht die Nationale Verteidigungskommission an der Spitze des Machtapparates und eben nicht mehr die Organe der Partei.
Fakt ist auch aber, dass Kim Jong-il im Inneren tatsächlich ein massives Problem hat. Also politisch steht das Land vor einem Generationenwechsel, die Wirtschaft liegt nach wie vor am Boden, die Bevölkerung erfährt vielleicht doch ein bisschen mehr über den Rest der Welt, als das früher der Fall war. Ist es so, dass der Konflikt mit Südkorea vielleicht auch eine einzige Möglichkeit ist, an der er sich auch festhält, um Nordkorea überhaupt noch zusammenzuhalten?
Also ich würde nicht so weit gehen. Es ist eben auch immer ein bisschen schwierig, weil dafür bräuchte man sozusagen Informationen aus dem inneren Machtzirkel Nordkoreas und an diese Informationen kommt man natürlich nicht dran, sodass man sich sehr schnell im Bereich der Spekulation hier wiederfindet. Aber es ist natürlich, wie Sie richtig sagen, die innenpolitischen Probleme sind massiv derzeit, sicherlich auch die ökonomische Situation. Aber was mich ein bisschen zweifeln lässt, ist, dass diese ökonomische Situation ja beispielsweise in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren noch weitaus dramatischer war letztlich, als es derzeit der Fall ist. Das heißt, in der gegenwärtigen ökonomischen Krise ist es ja auch ein eher ungewöhnliches Verhalten, eben nicht aktiv von der wirtschaftlichen Kooperation mit Südkorea zu profitieren und diesen Handel vielmehr sozusagen abzuschneiden. Weil es geht hier immerhin um ungefähr geschätzte 370 Millionen US-Dollar, die Nordkorea verloren geht, wenn der Handel mit Südkorea komplett wegbrechen sollte. Das heißt, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der sozusagen die nächsten Wochen über Wohl und Weh der innerkoreanischen Beziehungen entscheiden werden. Und ich hoffe, dass man sich in beiden Ländern auf die Kraft und Macht der Diplomatie besinnen wird.
Der Konflikt zwischen Südkorea und Nordkorea verschärft sich weiter. Über die Situation auf der koreanischen Halbinsel haben wir gesprochen mit dem Korea-Experten Erik Balbach. Herr Balbach, haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank.